Ja, guten Abend und herzlich willkommen im buddhistischen Zentrum. Die Standardfrage am Anfang: Ist jemand zum allerersten Mal hier heute? Oder sind alle schon mal da gewesen? Ja, herzlich willkommen. Wir sind kein Zen-Zentrum, obwohl der Abend heute Zen heißt, sondern ein Zentrum der tibetischen Kamakachi-Schule. Und es gibt drei Säulen buddhistischer Praxis: Wissen und Verstehen, Meditieren und Verhalten im Alltag. Und der Dienstag ist der Vertiefung von Wissen und Verstehen gewidmet. Jeden Dienstag haben wir einen philosophischen Abend. Jeder soll für sich stehen können, aber wir geben in der Kette auch ein, wie soll man sagen, ein Gesamtprogramm. Die Hauptidee ist sozusagen die Einführung in das, was wir Kachis, den stufenweisen Weg zur Lehrheit oder das Curriculum der vier philosophischen Schulen nennen. Und wir ergänzen es aber, dank Johannes, um weitere buddhistische Perspektiven aus dem Theravada und aus dem Zen, wo Johannes lange praktiziert hat, damit man so ein bisschen buddhistische Allgemeinbildung kriegt. Das ist sozusagen der Sinn von dem Dienstagabend. Und der Hauptsinn ist tatsächlich, sich auseinanderzusetzen mit dem eigenen Geist. Also die Philosophie liegt nicht dazu da, dass man irgendwelche tollen neuen Belehrungen in den Schrank stellen kann und neben Lesen, Rechnen, Schreiben noch eine weitere Schulterklappe auf der sich festmachen kann. Hier, jetzt bin ich auch noch buddhistischer, wie sagt man, Diplom-Buddhist oder so, sondern es geht immer darum, den eigenen Geist zu erforschen. Und deswegen beginnen wir die Abende auch mit einer kurzen Übung, wo wir dessen gewahr werden, dass wir Geist haben. Wir sitzen mit geradem Rücken, die rechte Hand ruht in der linken. Und wir richten, so wie der Buddha seine Schüler anleitete, die Aufmerksamkeit auf den Atem. Beim Einatmen weiß der Übende, jetzt atmet er ein. Beim Ausatmen weiß der Übende, jetzt atmet er aus. Bei dieser Übung merken wir, was Geist ist. Die Erfahrung, dass da nicht nur Atmen präsent ist, sondern da kommen Gedanken, da kommen Empfindungen, Gefühle, Assoziationen. Da ist jede Menge los im Geist. Unsere Übung ist, bei der Erfahrung des Atmens präsent zu bleiben. In jedem Augenblick. So üben Buddhisten seit 2500 Jahren und heutzutage rund um die Welt. Und genau in diesem Augenblick üben an vielen Orten in der Welt Buddhisten genauso. Den eigenen Geist kennenlernen. Und heute Abend hören wir dann, wie in der Zen-Tradition diese Übung vertieft und weiterentwickelt wird und wie dann auch die Einsichtsmeditation im Zen verstanden und geübt wird. Und wir hören mit der Motivation, alles, was wir nutzen können, um den eigenen Geist besser kennenzulernen, das auch mitzunehmen. Dann übergebe ich gleich an Johannes, der heute ein völliges Solo hat.
Ja, heute habe ich sozusagen, spiele ich Weihnachtsmann, aber ich verschenke es nicht, sondern ich zeige es euch nur. Gehört zum Zen. Also beim letzten Mal hatten wir Theravada und die Samatha Vipassana Praxis angeguckt, also der Buddhismus in Südindien, Sri Lanka, Südostasien, also Burma, Thailand, Laos, Kambodscha, Südvietnam. Und jetzt heute kommt also Zen. aber ich muss hier erstmal noch auspacken.
Da spricht man immer von Leerheit im Zen, aber dann
Taschen ja, sind total aber ich werd gleich erklären, warum ich so viel mitbringe und dass das mit der Leerheit dort ein bisschen anders gehandhabt wird.
Ah ja.
Also, das deutet nämlich gleich darauf hin, dass im Zen sehr viel mit Sinnlichkeit zu tun hat. Und dann die gesteigerte Sinnlichkeit ist Ästhetik. Jetzt im Moment sieht es aber noch wie Chaos aus. Also, zunächst mal über die Entstehung des Zen. Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Ich habe hier nochmal diese Tafel, wo wir die in den vergangenen Wochen die Hauptschulen des oder philosophischen Hauptschulen des Buddhismus in Indien uns angeschaut haben. Und das, wenn jetzt einige nicht so mitgekriegt haben, aber es ist auch nicht so wichtig, aber für die anderen, die es kennengelernt haben, damit ihr den Anschluss findet. Also wir haben festgestellt, es gibt einmal diese Vibhajavada-Schule, woraus der Theravada hervorgegangen ist, die also in Indien entstanden ist, zur Zeit von Kaiser Ashoka, also 250 vor Christus. Dann ist diese Schule hauptsächlich nach Südindien und Sri Lanka gleichsam ausgewandert, während in Nordindien sich und dann vor allem Nordwestindien, also Afghanistan, Pakistan, Kaschmir, diese Schule entstanden ist, die Savastivada-Schule heißt. Das ist deshalb so auseinandergegangen, weil nämlich nach Kaiser Ashoka, der den Buddhismus sehr, sehr gefördert hat, also wie gesagt ungefähr 250 vor Christus, seine Dynastie wurde gewaltsam beendet. Also es gab noch einen Sohn von Ashoka und dann nochmal einen Sohn von Ashoka, also es sind noch zwei Fortsetzer, aber die waren nicht so bedeutend wie er. Und dieser Enkel gleichsam, der ist durch einen brahmanischen General gestürzt worden. Also der hat einen Putsch durchgeführt gleichsam und hat diese Dynastie beendet, weil nämlich der Buddhismus für sie ein Dorn im Auge war. Der Buddha hat das Kastensystem abgelehnt, er hat diese Brahmanenreligion mit den vielen Tieropfern abgelehnt. Ja. Der Brahmanismus bestand ja hauptsächlich darin, dass Tiere geopfert werden und dass die Brahmanen dann unglaublich umfangreiche Rituale machen dazu und lange Texte können und alles Mögliche. Und das ist durch den Buddhismus mehr oder weniger, also zumindest in den Städten, beendet worden. Ja. Der Buddha hat es ja absolut abgelehnt, Tieropfer und diese ganzen blutigen Geschichten alle. Ja. Sondern er hat ja Gewaltfreiheit gelehrt. Das Einzige, was sich allerdings bis heute in Indien erhalten hat davon, ist, dass bis heute immer noch die Kühe nicht getötet werden. Ja. Dieses sogenannte, wie nennt man das nochmal, gibt es da so einen Spruch?
Heilige Kühe.
Heilige Kühe, ja, genau. Das ist der Stamm von Kaiser Ashoka. Ja. Aber ansonsten, wie gesagt, die Brahmanen waren also da nicht mit einverstanden und wollten den Buddhismus wieder weghaben und haben also geputscht. Und diese neue Dynastie, die hieß Shunga-Dynastie, die hat den Buddhismus dann auch verfolgt. Also es gab dann 100 Jahre lang in Nordindien nach Ashoka eine Buddhistenverfolgung, es wurden Klöster und Stupas wieder zerstört, Mönche vertrieben und so weiter. Und deswegen praktisch hat der Buddhismus dann geblüht in zwei sehr weit auseinanderliegenden Regionen, nicht Religionen, Regionen, die Vibhajavada, wie gesagt, in Südindien und Sri Lanka, also was dann später der Theravada wurde, und die Savastivada-Schule am Ende, am Rand des Reiches in Kaschmir, Pakistan, Afghanistan. Und das waren griechische Königreiche dort. So, und aus dieser Savastivada-Schule jetzt, also hier, da kann man eigentlich nur sagen, die hat sich dann später nach Südostasien weiterentwickelt, also eben diese Länder was ich sagte, Teile von Bangladesch, dann Burma, Thailand, Laos, Kambodscha, Südvietnam und es gibt auch noch eine Gegend in China, die auch Theravada orientiert ist, in Yunnan. Aber diese Schule hier, die hat sich jetzt stark verändert und weiterentwickelt und es gab interne Auseinandersetzungen. Und zwar ist dann eben eine Kritikschule gleichsam an dieser Schule entstanden. Also die haben wir betrachtet, bestimmte Ansichten dieser Schule abgelehnt. Und vor allem, was ich hier geschrieben habe, der Name Sautrantika, da fehlt ja ein A, sehe ich gerade. Das heißt eigentlich Sutrantika, also in Pali heißt es auch Sutrantika, also das sind die Lehrreden des Buddha in den Vordergrund stellen und nicht so sehr die späteren Kommentare. Während hier in dieser Schule haben eindeutig die Kommentare dominiert, weshalb diese Schule dann später auch Vaibhashika genannt wird im tibetischen Buddhismus und das heißt die Kommentaristen, gleichsam, also die Kommentare an die erste Stelle stellen. Sautrantikas haben die Sutras, also die Lehrreden, an die erste Stelle gestellt. Und man kann sagen, der Zen, das was wir jetzt betrachtet, hat seinen Anfang sehr wahrscheinlich in dieser Sautrantika-Schule. Ja? Und das sieht man im ganzen Zen, überall wo er verbreitet war, das Abhidhamma und die ganzen Feinheiten der Lehre haben sie überhaupt nicht interessiert, sondern der Zen präsentiert sich hauptsächlich dadurch, sogar sehr radikal, indem er alle Bücher verbrennt. Ja? Keine Bücher, keine Texte mehr und all das.
Keine
das
Konzepte. Ganze,
keine Konzepte, kein Wissen. Das ist genau die Haltung. Also, die ist, also es, haben die natürlich auch nicht durchgehalten, aber es, teilweise ist das schon auch, wird so verstanden und vor allem wird es im Westen so verstanden. Und das ist fatal, sage ich danach. Also hier steht wirklich die Praxis, die Meditationspraxis im Mittelpunkt. Und deswegen ist dann gleichsam die Fortsetzungsschule der Sautrantika, war dann die Yogacara, die haben wir ja betrachtet, die dann als erste Mahayana-Schule gilt. Aber im Grunde sind es ja Grundlagen des Mahayana, in gewisser Weise eben gehören sie deswegen auch dazu. Und Yogacara hatte ich ja erklärt, das ist die Schule, die das Yoga, und Yoga heißt in Indien Meditation, nicht diese Körperübung, was heute darunter verstanden wird, also das sogenannte Hatha-Yoga, das hier heute an der Volkshochschule gelehrt wird und so, hat mit dem indischen Yoga überhaupt nichts zu tun. Ja? Das ist eine viel, viel spätere Entwicklung, also das Hatha-Yoga, was heute gelehrt wird, ist ungefähr 400 Jahre alt. Das gab es zu Zeit, wo das überhaupt noch nicht, sondern Yoga war damals reine Meditation, und zwar diese Sammlungs-Samatha oder Samadhi-Meditation. So, also diese Schule hat jetzt, ist gleichsam noch einen Schritt weiter gegangen, also sie wollte eben weg ein bisschen von dieser Tendenz der Intellektualisierung und der großen Bedeutung von Schriften und Texten und viele Erklärungen und so weiter. Sie hat sich jetzt sehr eindeutig auf die Praxis konzentriert. Und insofern ist diese Schule jetzt die, das ist gleichsam die Geburtsheimat oder die Herkunft dessen, was man Zen nennt. Jetzt sage ich eben ja schon, die Hauptpraxis im Yoga ist Samatha oder Samadhi, also diese Meditationspraxis, die ja Samatha, die ich letzte Woche erklärt hatte und die wir jetzt auch am Wochenende kurz kennengelernt haben, oder Samadhi. Und beides heißt Sammlung des Geistes, Sammlung, Konzentration des Geistes. Also Samadhi ist mehr im Hinduismus in Gebrauch als Begriff und Samatha ist mehr der buddhistische Begriff. Aber es geht in beiden um die Konzentrationssammlung, zur Ruhe kommen des Geistes. Ja? Und das war die Hauptpraxis in Yogacara. Also nicht nur die Hindus, sondern auch die buddhistische Yogacara-Schule hat das als hauptsächliche Praxis durchgeführt, aber dann ergänzt durch das Vipassana. Das sagte ich ja schon oft, was wir das letzte Mal betrachtet haben. So, und in dieser Form als Samadhi-Praxis kommt, also diese Meditationsform kommt jetzt aus dieser Gegend, nämlich Kaschmir, also wo diese Schule, alle diese Schulen waren in Nordwestindien, also Kaschmir, Pakistan, Afghanistan, Turkmenistan gehört noch zum Teil dazu und Tadschikistan, also dieser Raum, wo auch der Hindukusch ist und Pamirgebirge und alles Mögliche, kommt jetzt über die Seidenstraße, die da durchgeht, nach Zentralasien, also Wüste Gobi und diese ganzen Gebirge nördlich von Tibet, ja, also die sind um Tibet herum, nach China, bis China. Ist jetzt diese Schule oder alle drei Schulen sind jetzt auf diesem Wege nach China gekommen. Ja? Und von China dann weiter nach Korea und von Korea nach Japan. Das hat aber, ist nicht so schnell gegangen, sondern das hat 600 Jahre gedauert, bis es nach Japan gekommen ist. Oder noch ein bisschen länger. Ja. Aber die ersten Anfänge des Buddhismus in Japan sind im 6., 7. Jahrhundert. So, und jetzt noch was dazu. Samatha oder Samadhi-Praxis wird ja gesehen, also es geht um Konzentration, um zur Stille kommen, zur Stille kommen des Geistes und das Konzentrieren auf einen Punkt. Das hatte ich dargestellt so als eine Pyramide. Ja. So eine Pyramide mit, man könnte es auch als Stufenpyramide bezeichnen, mit mehreren Stufen. Ja. Es wird immer gleichsam feiner und geht immer höher. Und zwar sind es 8 Stufen. Und diese 8 Stufen heißen Jhanas. Jhana. Ja, das heißt Vertiefung. Es sind 8 Vertiefungsstufen. Eigentlich müsste man die Pyramide nach unten machen, aber es wird ja als Aufstieg verstanden. Insofern ist der Name Vertiefung, klingt ein bisschen widersprüchlich, aber gemeint ist also dieser Aufstieg zu den, zur höchsten Einheit, zur sogenannten Einspitzigkeit des Geistes. So, und jetzt haben wir auch den Grundnamen, woher Zen kommt. Diese Schule mit dieser Praxis ist also nach China gekommen und aus Jhana wurde chinesisch Jhana. Ja? Wurde also ein chinesisches Wort, Sie haben es gleichsam einfach etymologisch, jetzt hoffe ich, wir haben hier noch ein leeres Papier. Ungefähr, wir brauchen unbedingt mal ein neues Papier. So, das fällt jetzt mal nicht. Also in China heißt jetzt die Schule Chan. Na, sie haben das einfach sozusagen chinesisiert. Wie sagen wir das? Chinesiert oder?
Sinisiert.
Ja, sinisiert. So, Chan-na, ja, heißt diese Schule jetzt in China. Und da die meisten chinesischen Worte alle sehr kurz sind, haben sie dann das Na noch weggelassen, sodass sie in China nur noch Chan heißt. Die Chan-Schule. Und das ist der Zen in China. Ja? Zen heißt in China Chan-Buddhismus oder Chan. So, und jetzt.
Zeichen dazu?
Hm? Kannst du das zeigen? Nee, das kann ich nicht. Weißt du das vielleicht? Nee, ich habe zu Hause, könnte ich raussuchen, wie es heißt. Also, ich habe so eine Schale, wo das drauf ist. Oder auch ein Rollbild. So, also Jhana. Und jetzt kommt diese Schule nach
Korea?
Nach Vietnam zum Beispiel. Ah. Und in Vietnam heißt sie Tien. In Korea heißt sie Son. Son. Und in Japan heißt sie Zen. Ja? Und so haben wir die Entstehung des Namens. Ja, also sind alles einfach nur, wie soll man sagen, man hat den Laut, einfach den Laut übernommen. Und so wie es, wie es die, die verschiedenen Völker und Sprachen halt verstanden haben, ist es dann zum Begriff dieser Schule geworden. Ja? Also Zen ist im Grunde eben nichts anderes als eine, als die Jhana-Meditation, diese Vertiefung, oder anders gesagt, es ist hauptsächlich Samatha-Praxis. Ja, und jetzt ein bisschen noch die genaue Geschichte. Es beginnt ungefähr im, um 500 rum, 500 nach Christus, geht ein indischer Mönch, der heißt Bodhidharma, das sollte ich vielleicht noch hinschreiben, Bodhidharma ist natürlich ein wunderschöner Name, denn er enthält alles, worum es geht, Bodhi, also nicht das englische Bodhi, Bodhidharma, also Bodhi ist ja das Wort für Erwachen, für Erleuchtung, also es ist gleichsam der, und Dharma ist die Lehre und die Wirklichkeit, also es ist gleichsam der, und heißt das Tragende, es ist der, der die Erleuchtung trägt.
Oder hast du jetzt Bodhidharma geschrieben? Bodhidharma meinst du, ne?
Bodhi.
Hm? Ich sehe hier ein, achso, das ist ein kleines ist ein, B, okay, ich habe es als G gesehen.
Ich habe es jetzt ein bisschen runter.
Ja, ja.
Das ist ein D, das ist ein H
und ja, Dharma. Bodhidharma.
Bodhidharma.
Ja.
Also Bodhidharma, das ist gleichsam der Erleuchtungsgeist selbst, der nach China kommt. Also das war ein indischer Mönch, man weiß über seine Zeit in Indien weiß man nichts. Und er ist auf dem Seeweg nach China gekommen. Man muss sich Asien in der Zeit und überhaupt der ganze Raum von Europa, also vom Mittelmeer bis China, muss man sich als einen sehr, sehr kulturell lebendigen Raum vorstellen. Also, und nicht nur kulturell, sondern es gab unglaublich viele Handelsbeziehungen, sowohl über die Seidenstraße als auch übers Land, die ja von Rom praktisch ausging, von Rom, Mittelmeer, dann Ägypten und Arabien, Indien, weiter Südostasien, bis China, bis zur Hauptstadt Chinas. Das war die auf der Landroute, nee, das war jetzt die auf die Meeresroute. Also es gab eine Meeresseidenstraße, die auch Gewürzstraße genannt wurde später, und es gab die Seidenstraße, die übers Land ging. Und da waren sehr vielfältige Beziehungen hin und her. Und diese Stadt, wo er dann nach China kam, oder dieser Hafen, das ist, die heißt Guangzhou heute und ist uns bekannt hier im Westen als Canton. Canton war die berühmteste und größte chinesische Handelshafen und Stadt. Das liegt in der Nähe von Hongkong. Und ist heute noch eine Riesenstadt, ich weiß nicht wie viele Millionen Einwohner, hatte also schon in der Antike in dieser Zeit einen sehr großen Hafen und dort ist Bodhidharma angekommen. Und das Faszinierende ist, ich war vor, was haben wir jetzt, 2017, also ich war im Jahr 2000 war ich dort gewesen. Und in Guangzhou gibt es heute noch das Kloster, in dem Bodhidharma angekommen sein soll. Ja, und die verehren ihn heute noch. Und also das ist auch immer wieder faszinierend in China eigentlich, obwohl leider ja durch die Kulturrevolution sehr, sehr viel kaputt gegangen ist, zerstört wurde, ist aber doch die chinesische Kultur hat so eine große Kontinuität, ja, dass man viele Orte noch findet, fast unverändert, wie vor fast 2000 Jahren oder vor 1000 Jahren. Ja, also, während bei uns sehr, sehr, sehr viel sich verändert hat in derselben Zeit. Ja. Wir finden nur noch wenige Orte, die noch so sind wie vor 1000 oder 2000 Jahren.
Hier war ja auch nicht viel, wenn man an 600 ja. nach Christus denkt, wo sich
da das war in Deutschland ziemlich Barbarei, würde ich sagen.
Die größte Bibliothek zu dieser Zeit stand in St. Gallen im deutschsprachigen Raum und hatte 500 Bücher. Das ist die Hälfte von dem, was wir oben stehen haben.
Ja. Also, Bodhidharma kommt in Guangzhou an, in diesem Kloster, das man heute noch besuchen kann. Und was in China dann üblich war, die Chinesen hatten immer eine ziemlich rigorose und zentralistische Politik. Alles musste irgendwie vom Kaiser und vom Kaiserhaus gleichsam beaufsichtigt oder kontrolliert werden. Und wenn da ein Fremdling ins Land kam, also bis in die Stadt, in den Hafen durfte er, aber wenn er ins Land rein wollte, dann musste die kaiserliche Verwaltung ihn prüfen. Ja. Also war recht streng. Und Bodhidharma, also wahrscheinlich hatte er einen großen Ruf auch als Mönch und als Erwachter. Und der Kaiser war auch schon ein buddhistischer Kaiser. Also der Buddhismus fängt in China ungefähr an, so um dieselbe Zeit, wie das Christentum entstanden ist. Also so null ungefähr in dieser Zeit, vielleicht auch schon ein bisschen vorher. Aber dass dann auch Texte hinkommen, das ist dann so ab 100 nach Christus. Und dann werden die auch immer mehr übersetzt. Also 200 nach Christus ist dann eine ganz, ganz große Übersetzertätigkeit in China, also die übersetzen dann massenhaft Texte, die sie aus Indien geholt haben. So, und jetzt haben wir ja schon 5. Jahrhundert oder 6., also um 500 rum. China war bereits ein buddhistisches Kaiserreich und der Kaiser, das war bei allen Kaisern immer so, auch bei den westlichen oder so, bei den christlichen, man hat sich hervorgetan durch Spenden und durch Bau von Kirchen und Kathedralen oder Klöstern und so weiter und hat sich damit dann auch Verdienste erworben, dann irgendwo im Himmelreich. Ja. Also im Christentum durften die Kaiser dann zu Rechten Gottes sitzen oder Jesus oder so. Und in Asien hat man sich vorgestellt, dass der Kaiser dann zumindest zu Füßen oder zu Rechten Buddhas sitzt. Ja. So, und er war also recht stolz darauf, was er so alles da geleistet hat. Und jetzt lädt er also den Bodhidharma zu sich und sagt ihm, das ist also der kleine Bodhidharma und er da auf seinem hohen Thron und sagt, erzählt ihm, was er alles gespendet und aufgebaut hat und wie viele Klöster er gegründet hat und was er den Mönchen alles gibt und so weiter. Und fragte dann, welches Verdienst habe ich mir damit erworben? Und dann sagt Bodhidharma, kein. Was? Der ganze Hof ist erstarrt. Ja? Gott, alle haben den Kopf eingezogen wahrscheinlich. Und der Kaiser ziemlich verwundert über diese Frechheit, dass einer sowas sagt. Aber gleichzeitig hat er auch irgendwie gemerkt, das ist wirklich ein besonderer Typ. Ja? Und dann hat er gesagt, wer bist du, dass du so etwas sagst? Sagt Bodhidharma, ich weiß es nicht. Noch ein Schock. Dann sagt der Kaiser, er hat ja sein Werk als heiliges Werk betrachtet. Also Förderung der heiligen Lehre. Was ist denn dann, wenn also all das, was ich gemacht habe, keinen Sinn hat praktisch, was ist denn dann der Sinn der heiligen Lehre? Und dann sagt Bodhidharma, große Weite, nichts Heiliges. Und das ist der Satz, mit dem er gleichsam den Zen in Japan begründet hat. Das ist das Wort große Weite, es gibt nichts Heiliges. Alles, also alles, was als heilig gesehen wird, vergesst es. Das ist heilig, vielleicht auch nicht heilig oder ganz unheilig. Worum es nur geht, ist große Weite. Und alle Verehrung von Buddhas und Tempeln und was weiß ich, und sollte man vergessen. Das ist diese Radikalität des Zen. Und auch keine heiligen Bücher, keine heiligen Tempel, Klöster und so weiter. So, und dann war der Kaiser endgültig geblättet und hat dann nichts mehr gesagt und Bodhidharma ist gegangen. Einfach davon gelaufen. So, und dann hat sich Bodhidharma, ist dann in ein Gebirge gezogen. Das ist das Shaolin-Gebirge. Nämlich genau die Gegend, wo heute die berühmten Shaolin-Mönche herkommen. Also da gibt es einen kleinen Ort im Gebirge, Shaolin. Und da hat er sich in eine Höhle gesetzt und hat einfach nur 10 Jahre meditiert. Hat die Wand angeguckt, hat sich an die Höhle gesetzt, so gegen die Wand und hat einfach nur seine Meditationspraxis gemacht. Und dann kam mit der Zeit, kamen dann Leute und haben geguckt und so, was macht er denn da eigentlich? Spinnt er irgendwie oder was ist los mit dem und so? Naja, jedenfalls, wie das dann doch ist und solche Menschen dann auch sehr beeindrucken auf irgendeine Weise. Haben sich dann erste Schüler eingefunden und dann wurde der Kreis größer und dann irgendwann war gleichsam die erste Zen oder Chan Sangha in China gegründet. Und wie gesagt, das war also eine Yogacara-Schule und Mahayana-Schule. So, und dann jetzt die Fortsetzung will ich jetzt nicht mehr so ausführlich machen. Er hatte also dann Schüler, die nach ihm gleichsam die Lehre fortgeführt haben oder die Leitung, also sogenannte Zen-Patriarchen, wie man es im Westen nennt. In China heißen die Alte, nicht Patriarchen. Das ist wieder so ein typisch europäisches Wort. Also es gibt so viele Worte, wo wir zum Beispiel auch seine Heiligkeit, Dalai Lama, seine Heiligkeit, kein Mensch in Asien sagt zum Dalai Lama seine Heiligkeit. Das kommt aus der katholischen Kirche. Das sagt man nur zum Papst, aber in Asien, niemand nennt den Dalai Lama seine Heiligkeit. Aber in Europa machen wir daraus einen Katholizismus. Ja, naja. Ja, und dann also hat der Zen ist aufgeblüht, weil er eben vor allem Meditationspraxis gemacht haben. Andere Schulen haben eben sehr stark dieses Schriftenstudium betrieben. Viele haben nie meditiert, haben immer nur Sutras übersetzt oder gelesen oder rezitiert oder auswendig gelernt und kommentiert und darüber debattiert und so weiter. Aber jedenfalls mit Bodhidharma ist dann die Meditationspraxis in China immer stärker geworden und die Chan-Schule wurde dann zu einer ziemlich großen, starken Schule mit bedeutenden Führerpersönlichkeiten, also diese sogenannten Patriarchen. Und wurde dann teilweise sogar so stark, dass die Konfuzianer beim Kaiser dann rebelliert haben und haben gesagt, so geht das nicht, die kriegen hier immer mehr Macht. Und dann gab es eine richtige Verfolgungszeit. Also im 8. Jahrhundert wurden die Zen-Leute ziemlich verfolgt, das Klöster zerstört und umgebracht, also Mönche umgebracht und so. Auch Nonnen gab es inzwischen. Jedenfalls, es gab dann auch immer wieder, ja. Also ist es in Asien nicht so, dass da, wie wir das heute oft glauben, dass da immer alles Sonne und Sonnenschein war. Da gab es auch durchaus religiöse Verfolgungen. In Indien gab es die, in China gab es die, in Japan gab es die, also fast in den meisten Ländern. Ja, und dann ungefähr ab dem 8. Jahrhundert, würde ich sagen, ist dann der Zen nach Korea gekommen, als Son-Schule und ist auch heute noch in Korea, unter den Buddhisten in Korea, ist die Son-Schule immer noch die stärkste, ist die größte. Also die meisten koreanischen buddhistischen Klöster gehören gleichsam zur Zen- oder Son-Tradition, allerdings nicht in dieser Radikalität wie in China und dann auch dann noch stärker in Japan, sondern diese Sonnenschule hat sich dann mit den anderen Schulen, die dann auch gekommen sind, ja, Madhyamika-Schulen, auch sogar Sarvastivada-Schule, Vaibhashika, Sautrantika, die sind alle auch nach Korea und nach Japan gekommen und dann auch Rheinland-Schule und so, also mehr so eine Art Volksbuddhismus. Das hat sich dort in Korea sehr stark vermischt, ja. Außerdem hat Korea eine starke schamanistische Tradition, bis heute noch, von Frauen. Viele Frauen sind Schamaninnen und die werden auch heute immer noch hoch verehrt. Obwohl Korea ja so ein wahnsinnig modernes Land ist. Also heute muss man jetzt sagen Südkorea. Ja. Südkorea. Und Samsung, ja, unsere Smartphones, wir kommen ja fast alle aus Südkorea. Also dort hat sich der Buddhismus sehr vermischt, einmal untereinander und zum Zweiten dann noch mit dem Konfuzianismus vermischt. Also der Konfuzianismus Die ist sehr, sehr stark in Korea und prägt auch die koreanische Gesellschaft sehr, sodass Korea eine sehr hierarchische und auch gewisse, eine etwas rigide und strenge Gesellschaftsform darstellt. Und das hat sich alles sehr stark miteinander vermischt. So, und dann ging es weiter, dann kam der koreanische Buddhismus gleichsam nach Japan. Und der früheste Beginn ist also das 6. Jahrhundert, aber dann hauptsächlich 8. und dann insbesondere ab 1000. Ab 1000 nach Christus kommt dann der Zen nach Japan und hat dort dann den Namen Zen und ist aber in Japan zunächst eine sehr kleine Schule und eine Schule, die hauptsächlich die Adligen interessiert, also die Ritter, die Adelskaste, die Samurai. Ja. Die Samurai, die nehmen sich dieser Schule an, die finden sie sehr interessant, weil sie nämlich den Geist schult und vor allem die Disziplin. Ja. Also sie sehen in der Schule oder sie würdigen in der Schule vor allem diese starke Disziplin und diese Körperorientierung dieser Schule. Ich will erstmal noch kurz die Geschichte weitermachen, dann werde ich zum Inhalt übergehen. Also Zen wird in Japan jetzt sehr stark eine buddhistische Tradition oder eine buddhistische Linie des Adels und der Ritter, der Samurai. Gruppe oder Klarkaste, wie man sie nennen will. Und es gibt dann ein paar sehr bedeutende Persönlichkeiten. Der berühmteste ist Dogen Zenji. Dogen war also auch aus dem Adel stammend, ein Mönch, der aber unzufrieden war mit der Form, die der Zen inzwischen in Japan hatte oder noch nicht so richtig hatte, ja, und ist nach China gegangen. Für viele Jahre hat in China studiert, dort gleichsam die bestehenden Zen-Schulen. Und zwar gab es inzwischen jetzt auch zwei Richtungen in China. Mir fällt jetzt der Name in China nicht mehr. Doch, die eine heißt Linji-Schule und die andere, da weiß ich jetzt den Namen nicht mehr genau. Also in Japan jedenfalls heißt die eine Schule Rinzai und die andere Soto. Und als solche sind sie hier auch im Westen bekannt. Rinzai Zen und Soto Zen, vor allem in den USA, Kalifornien und so. Ja, und Dogen hat also den Zen dort studiert und ist sehr viel tiefer gekommen. Er hat auch sozusagen Erleuchtung erlangt und ist dann nach Japan zurückgekommen und hat die Soto-Schule gegründet. Ja. Also die Kante hat er zwar in China kennengelernt, aber in China war die relativ schwach. Die Linji-Schule war die bedeutendere. Und er hat jetzt in Japan diese Soto-Schule eingeführt und gegründet und wurde im Grunde dann zu der japanischen Zen-Schule. Also im Unterschied zu China war in Japan die Soto-Zen-Schule sehr viel stärker. Und er ist dann, während vorher fast alle buddhistischen Schulen hauptsächlich in den Städten waren, so wie in China auch und wie in Indien auch, ja, ist er bewusst in die Berge gegangen. Also in Zentraljapan, an der also die Küste, die China gegenüber liegt, da gibt es ein sehr schönes, großes Gebirge und da hat er sich zurückgezogen und hat da sein Kloster gegründet, das heißt Eheji heute noch und ist das Hauptkloster des Zen. Und liegt in einer fantastischen Landschaft mit riesigen Zedernbäumen und so. Also es ist sehr eindrucksvoll. Ja, und und was ich jetzt vor allem betonen möchte, ist, dass er von dieser Samurai, Tradition, da hat er sich sehr, sehr deutlich abgegrenzt. Ja, also mit dieser ganzen Kriegergeschichte, was die Samurai dann inzwischen mit dem Zen gemacht haben, damit wollte er nichts zu tun haben. Denn mittlerweile hat der Zen wirklich, muss man leider sagen, dazu gedient, den Leuten schneller die Köpfe abzuhacken. Ja, mit dem Schwert. Rutsch ist der Kopf weg. Ja. Und die Krieger, die Samurai, das kennt ihr ja, die waren also hoch qualifizierte und irrsinnig schnelle und wahnsinnig gut ausgebildete Elite-Soldaten, ja, die aber dann das konfuzianische, wie sagt man, Ethik hatten oder konfuzianische Kodex hatten, nämlich absolut ihrem Fürsten, also sie gehörten immer zu einem Fürsten oder zu einem Fürstentum, absolut treu zu sein. Also ein Samurai ist immer treu zu seinem Fürsten und zwar bis in den Tod. Ja, also es gehört zur Ethik des Samurai. Das, was der Fürst will, das tut er und wenn es seinen eigenen Kopf kostet. Ja. Und dieser Samurai-Zen hat gleichsam das versucht, mit diesen Meditationsmethoden zu fördern. Ja. Also totale Geistesruhe, totale Geistesstille, absolute Konzentration, hellwach. Ja. Und so ein Samurai-Krieger, wenn der dann, das braucht nur einer sein, gibt ja berühmte Filme darüber, ja. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, also von in den 80er, 90er Jahren, diese Filme von Akira Kurosawa, die ja auch hier groß rauskamen. Ein so ein Samurai, der hat es manchmal mit 20, 30 Leuten aufgenommen, ja. Einfach blitzschnell, zack, 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 die sind nur so durch die Gegend geflogen, ja. Und das zeigt, dass diese einseitige Samatha-Praxis eine große Gefahr hat. Ja? Dass Samatha alleine nicht zum, was ja der Buddha schon erkannte, nicht zur Erleuchtung führt. Ja? Weil nämlich der Geist nicht völlig geklärt ist und weil es keine eindeutige ethische Ausrichtung gibt. Also das, was der Buddha gelehrt hat, nämlich Gewaltfreiheit, das ist völlig verloren gegangen. Ja. Das hat da gar nicht mehr groß gezählt. Es ging nur noch um diese absolute Konzentration und diese totale Todesbereitschaft. Und Todesbereitschaft hieß für sie auch Selbstlosigkeit. Also das Selbst spielt überhaupt keine Rolle mehr. Ich bin absolut in der Leerheit sozusagen oder in nichts drin und mache, was von mir erwartet wird. So, und diese Soto-Tradition ist also eine starke Gegenbewegung dazu.
Kann man sagen, das war Rinzai-Zen?
Das war Rinzai, das war der Rinzai-Zen, ja, genau. Ja. Aber ich will jetzt nicht den Rinzai-Zen grundsätzlich schlecht machen, ich will nur auch zeigen, dass es da eine starke Fehlentwicklung gegeben hat, und zwar auch dann in China schon. Also auch dort, die Shaolin-Mönche, kennt ihr alle ja aus den Filmen, die ganzen Kung-Fu-Filme, also Kung-Fu, Wushu, alles das, was es heute gibt, ja, das ist alles in Shaolin entstanden. Das heißt, aus den ehemaligen Schülern von Bodhidharma wurden Hochelite-Kampftruppen, ja, die allerdings nicht mit Waffen gekämpft haben, im Unterschied zu den Japanern, sondern nur mit dem Körper. Aber es waren die Spitzentruppen des Kaisers. Immer wenn der Kaiser irgendwo etwas durchsetzen musste, dann hat er jetzt seine Shaolin-Leute geholt und die haben ratzfatz gemacht. Ja. Und dadurch gab es schon in China heftige Auseinandersetzungen und in Japan dann erst recht. Ja. Also in Japan gab es dann zeitweilig, so ab dem 12. Jahrhundert, 100 Jahre lang oder noch länger Bürgerkriege zwischen den ganzen Fürsten, aber auch den Klöstern untereinander. Die Klöster haben dann mittlerweile auch kleine Truppen sich zugelegt und haben sich gegenseitig bekriegt. Glücklicherweise aber, wenn es Fehlentwicklung im Buddhismus in Asien gab, wurden die aber immer von innen heraus auch überwunden. Also es gab dann immer Bewegungen oder Strömungen, die ganz klar gesehen haben, das ist ja absolut überhaupt nicht mehr das, was der Buddha mal gelehrt hat und was er wollte. Und vor allem die ganze Gewaltfreiheit, die ist ja völlig verloren gegangen. Wo sind wir hingeraten? Ja? Also es gab dann Bewegungen von innen heraus, die versucht haben, das wieder zu verwandeln. Und das beginnt dann auch eigentlich gleichzeitig in derselben Zeit, nämlich und vor allem jetzt aber in der Rinzai-Schule, also die Soto-Leute haben sich da sowieso rausgehalten, die haben sich dann auch aufs Land eben zurückgezogen, in die Berge. Und die Rinzai-Leute, die aber eben hauptsächlich Adlige waren und in den Städten, die haben jetzt ein ganz neues Feld entdeckt, nämlich die Kunst. Also die haben gesehen, wir müssen gleichsam auch unsere Energie und unsere Gestaltungskraft irgendwie veredeln. Es kann nicht sein, dass wir da nur noch uns im Kampf austoben. Und das Spannende ist, das ist eine ganz, ganz parallele Entwicklung zu dem, was in gleicher Zeit in Europa im Christentum gelaufen ist. Es war die Zeit der Kreuzritter. Und die Kreuzritter waren Barbaren, wirklich. Also die in sowohl im Byzantinischen, das ja ein christliches Reich war, aufgetreten sind, wie auch in den Gegenden des Islam. Es waren einfach Mörderbanden. Und auch diese Entwicklung der Kreuzritterschaft oder in Europa selber waren es auch Raubritter, ja, wurde veredelt in Europa durch die sogenannten Minne, der Minnegesang, ja, durch die Minnesänger, durch Dichtung, durch Lied, durch Musik, durch Kunst. Es war im Grunde spannend, dass zwei kulturelle Gegenden, die so weit auseinander sind, ganz ähnliche Entwicklungen durchgemacht haben. Ja, und in Europa dann die Kathedralen, die dann gebaut wurden. Ja, das war alles die Energie, gleichsam diese vorhandene Energie in eine andere, in eine sublimierte Richtung lenken. Ja. Und so war es auch in Japan. Also die japanische Kunst hat jetzt eine unglaubliche Blüte erfahren. Und es sind also in jeder Hinsicht, und das ist jetzt der Grund, warum ich hier so viel mitgebracht habe, weil jetzt nämlich der Zen hat sich jetzt wirklich als die stärkste kulturelle Kraft in Japan herausgebildet. Der Zen hat die ganze japanische Kultur geprägt und durchdrungen bis heute. Obwohl man natürlich sagen muss, dass seit dem Zweiten Weltkrieg Japan wahnsinnig amerikanisiert ist und Roboter und Elektronik und all das, ja, und kommerzialisiert ist, aber diese Zen-Kunst, Zen-Ethik, Zen-Ästhetik spielt immer doch noch eine große Rolle und dringt noch durch. Und insofern, dass man auch heute noch die Japaner für ihre hochentwickelte künstlerische Fähigkeit oder Potenzial wirklich beneiden und bewundern muss. Und da spielt jetzt noch etwas eine wichtige Rolle, bevor ich das dann auch im Einzelnen zeige, dass es geht auf die Meditation zurück, ja. Ich sagte, der Zen kommt aus der Yogacara-Schule, aber nicht aus der Chittamatra-Schule, die sagt, alles ist Geist, sondern im Gegenteil. Zen könnte man sagen, ist genau das Gegenteil. Zen würde sagen, alles ist Körper. Alles ist Körper. Ja? Oder alles ist Verkörperung. Ja? Alles ist Verkörperung. Die ganze Meditationspraxis im Zen, die sich jetzt herausgebildet hat, und die heißt ja auch hier meistens unter dem Begriff Sazen, ja, das ist der übliche Begriff, wenn man unter Zen-Leuten von Meditation spricht, spricht man von Sazen. Und das heißt Zen, sitzen. Zen, ja, das ist die Schule und Tradition, und Sa heißt in Japanisch sitzen. Und dann gibt es noch den Ausdruck, und den hat jetzt Dogen gebracht, ja, als Reformbewegung innerhalb des Zen. Und das ist wieder sehr spannend. Er hat den Begriff gebildet, Shi Kan Ta Sa. Ja. Also jeder Zen-Praktizierende, auch hier in Freiburg, kennt diesen Begriff Shikantaza, aber die wenigsten wissen, was es heißt. Wenn man sie mal fragt, ja, was heißt denn Shikantaza, dann sagen sie, nur sitzen. Aber das steht ja schon da. Ja. Es heißt, und das, dieses Wort kommt aus dem Chinesischen, das ist auch wieder einfach nur eine klangliche Übernahme. Im Chinesischen heißt es nämlich Qi Quan und dann eben das Tasa. Und Qi heißt Samatha und Quan heißt Vipassana.
Ach.
Ja. Und da sehen wir nämlich genau wieder, was ich auch beim letzten Mal und schon so oft gesagt habe, das sind die beiden Grundformen, die der Buddha als Meditation gelehrt hat. Und es ist ganz wichtig und eindeutig, dass Samatha und Vipassana zusammengehören und dass man nicht einseitig nur das eine macht, praktiziert oder das andere. Also Dogen hat versucht, gleichsam die japanische Zen-Tradition wieder auf die Ursprünge zurückzuführen. Und also Shikan ist gleichsam eben Samatha Vipassana und Sa heißt sitzen, haben wir schon kennengelernt, und Ta heißt nur. Also heißt das ganze Wort nur Samatha Vipassana sitzen. Nur das. Ja? Und das ist genau das, was der Buddha gelehrt hat als Praxis. Ja? So. Wo waren wir jetzt? Ach so, ja. Und jetzt hat Dogen das aber jetzt in einem doch etwas anderen Sinne verstanden. Nämlich er hat dieses Sitzen oder nur Sitzen sehr, sehr stark betont. Nämlich in dem Sinne, und das werdet ihr alle finden, wenn ihr mal in Zen-Kreis oder in einem Zen-Zentrum seid. Es kommt unglaublich, unglaublich stark auf das richtige Sitzen an. Ja? Also es wird sehr großer Wert gelegt darauf, wie man sitzt. Und vor allem bei den Soto-Zen-Leuten ist das eigentlich die Hauptübung, nämlich zu lernen, wie man richtig sitzt. Es geht überhaupt nicht um den Geist, der spielt da eigentlich keine Rolle, sondern es geht nur um den Körper, dass der Körper richtig sitzt. Und dazu gehört schon mal, dass man im Lotussitz sitzt, was ich nicht kann, konnte ich früher mal, aber jetzt schon lange nicht mehr. Also in Lotushaltung, ganz aufrecht. Also wer längere Jahre Zen praktiziert hat, den werdet ihr sofort erkennen, dass die sitzen alle wie eine Eins. Ja. Und Kopf und alles, also es wird auch genau von den Meditationslehrern korrigiert. Die gehen dann immer wieder rum und prüfen die Sitzhaltung und die richtige Atmung und die Handhaltung, so in dieser Form. Also, was ist damit gemeint? Letztendlich drückt das aus, oder es wird gleichsam gesagt, wer richtig sitzt, der manifestiert die Buddha-Natur. Ja, also das im Sitzen zeigt sich, ob einer wirklich die Buddha-Natur erweckt hat oder erwacht ist, ja, oder sie manifestiert, also das ist ein ganz wichtiges Wort im Zen, die Buddha-Natur zu manifestieren, zu zeigen, zu verkörpern, ja, die Buddha-Natur zu verkörpern. Darum geht es eigentlich, ja, also mit der eigenen Haltung den Buddha verwirklichen, ja, so wie wir ihn überall sehen, ja, also in dieser total gelassenen, wachen, aufmerksamen Körperhaltung, die aber dann eben auch eine Geisteshaltung ist, ja, die Buddha-Natur zum Ausdruck zu bringen oder zu manifestieren. Das ist das, worum es hauptsächlich beim Sasen oder richtig beim Shikantaza geht, ja. Und diese Herangehensweise, alles zu verkörpern, das drückt sich in dieser Kunst aus. Ja? Alles, was jetzt die Leute gemacht haben, außerhalb der Meditation, war alles im Grunde aus der Buddha-Natur heraus oder aus der Natur des Geistes oder wie man es nennen will, aus der Natur des Seins so zum Ausdruck bringen, dass jede Kleinigkeit gleichsam Buddha-Natur ausdrückt. Nicht nur Menschen, sondern alle Dinge. Und das ist ein wichtiger Unterschied zu den tibetischen Mahayana oder Mahayana-Tradition beziehungsweise Lehren über die Buddha-Natur. In Japan wird alles als Japan kann alles Buddha-Natur sein, alles. Also auch Steine, Bäume, Tiere, Pflanzen, was auch immer. Es gibt sogar, vor 20 Jahren ist ein Buch erschienen von einem Japaner, das hieß, hat der Computer Buddha Natur? Da würde ich aber doch sehr dran zweifeln. Ich glaube, da läuft es jetzt in eine etwas problematische Richtung wieder. Jedenfalls, aber, und diese Haltung, in allem Buddha Natur zu erkennen, die kommt jetzt wiederum aus der japanischen, aus der ursprünglichen Religion, nämlich aus dem Shintoismus. Ja, der Shintoismus sieht nämlich in allen Naturphänomenen, Bäume, Steine, Berge, Meer, Bäche und so weiter und so weiter, sieht er Götter und Geister. Ja, alles ist, was man früher nennt, oder was man in der Religionswissenschaft nennt, Animismus. Ja, alles ist von Seele und Geist erfüllt.
Ja. Der Shintoismus war dann vor dem Buddhismus in Japan?
Der Shintoismus war vor dem Buddhismus, er ist viel älter. Also Shintoismus ist die japanische Nationalreligion oder Urreligion, so wie bei uns in Deutschland die germanischen Götter, ja, oder in den keltischen Gebieten, auch in Deutschland oder in Frankreich die keltischen Götter, in Italien die römischen Götter und so weiter.
Was ist also, der Unterschied zwischen Shintoismus und Buddhismus?
Ja, der Shintoismus hat Götter, was der Buddhismus ja eigentlich nicht hat, und ist eigentlich eine Naturreligion, und er hat keinerlei Texte und Philosophie. Ja. Er verehrt einfach die Natur und das Leben und das Dasein und die Sonne. Deswegen ist ja der höchste Gott des Shintoismus ist die Sonnengöttin. Also kein Mann, sondern eine Frau, sondern die Sonnengöttin. Und die japanische Fahne ist die Sonnenscheibe. Ja. Also weiß mit der roten Sonnenscheibe. Und der Kaiser, japanische Kaiser, ist der Sohn der Sonne. Ja. Bis heute.
Wie passt diese Erfahrung, Steine, Bäume, Berge sind Buddha-Natur mit der Idee von Leerheit zusammen? Frage 1. Frage 2, eine ästhetische. Sind es Soto- oder Rinzai-Zen-Schüler, die geschlagen werden beim Sitzen? Das ist das, was die Buddhisten immer völlig aus der Fassung bringen. Die fallen vor Lachen vom Stuhl, wenn die sehen, wie die da beim Sitzen geschlagen werden.
Naja, das muss man jetzt ein bisschen relativieren. Also es sind beide Schulen, in beiden Schulen. Es hängt aber von den Lehrern ab und von den einzelnen Klöstern oder Tempeln und so. Es ist kein Schlagen. Also man sollte es überhaupt nicht in dem Sinne jetzt, was wir mit Schlagen verbinden. Also es ist keine Bestrafung, sondern kommt daraus, was ich eben sagte, die richtige Haltung, die richtige Körperhaltung. Und wenn man sich jetzt sehr stark anstrengt, und das ist beim Zen doch recht ein wichtiges Element, was ich auch kritisiere insgesamt, dass zu viel Leistung oder Anstrengung oder Wollen dabei ist. Was passiert, wenn man sich zu sehr anstrengt? Man verspannt sich. Aber sobald du dich verspannst, sitzt du nicht richtig. Ja? Und ein richtiger Lehrer sieht das auch sofort. Also ein Meditationslehrer sieht sofort, wie einer sitzt und ob er verspannt ist oder ob er gerade grübelt oder träumt oder schläft oder was auch immer. Und dann hat er diesen Stock, das ist aber so ein flaches Brett, könnte man sagen, ein schmales, flaches Brett, das heißt Kiyosaku. Und das schlägt er auf die Muskeln hier, die am stärksten verspannt sind. Ja. Also hier an die Schultermuskeln, da gibt es ja hier bestimmte oder Stränge, Was ist das?
Jeder, auch? Der viel Computer spielt.
Ja, 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 genau. Also Sehen oder was, ich weiß nicht genau anatomisch, was da hier ist. Jedenfalls weiß jeder von uns, dass hier immer die stärkste Verspannung ist. Also wenn wir jemanden massieren, massieren wir immer hier. Und auf diese Stellen schlägt er mit dem Brett drauf. Aber dazu bittet ihn der Praktizierende, also der kommt zwar an, stellt sich vor einen, ja, guckt einen an, so mit dem Stock, und dann weiß man, aha, er hat was erkannt, ja, und dann macht der Mönch oder Praktizierende so, und er bleibt, also er bleibt unten, und dann haut er da einmal drauf und hier einmal drauf. Und dann verbeugt man sich wieder. Also es ist kein Bestrafen, sondern es soll das Lockern ermöglichen, weil die auch sehr lange sitzen. Die sitzen dann zum Teil 1, 2, 3 Stunden. Ja, und da, also ich war nie so begeistert davon. Ich habe es viele Jahre durchgehalten, aber ich fand es immer ein bisschen wirklich grenzwertig.
Wir haben damals am Kibi mit den Tibetern eine Dokumentation über Zen geguckt, und die haben das zum ersten Mal gesehen. Und unsere Lehrer am Kibi sind vom Lachen buchstäblich vom Stuhl gefallen, als sie das gesehen haben. Aber die Hauptfrage war ja nicht diese ästhetische, sondern wenn man Bäume, Steine, Flüsse zur Buddha-Natur erklärt, wie geht es jetzt mit Leerheit zusammen?
Das widerspricht dem nicht, das ist alles leer. Ja? Es hat keine Substanz, ja? Es hat keine feste voneinander getrennte Substanz, das ist kein Widerspruch.
Also Leerheit und Klarheit und trennbar,
genau, würde ich das auch sagen. Genau, okay. Genau. Mhm. Ja, ja. Also es ist nicht so, dass jetzt gesagt wird, dass da jetzt einer einen Stein nimmt oder was weiß ich das hier nimmt und sagt, das ist Buddha-Natur. Das wäre Quatsch, ja. Mhm. Aber es ist ein Ausdruck davon, ja, und der Versuch, es auszudrücken. Ja.
Das ist ein Charme.
Genau. Und die ganze Zen-Tradition in Japan war jetzt, und das war es ja aber auch in China schon ansatzweise, das war längst schon in China schon da. Also diese Zen-Kunst, die jetzt entstanden ist, hat in China schon angefangen im 6. Jahrhundert. Ging dann auf Korea über, hat aber dort nicht so stark gewirkt, und dann aber in Japan kam es wirklich zur ganz großen Blüte. Und diese Zen-Kunst hat alles durchdrungen. Also zum Beispiel eben jetzt die Malerei, die Tuschmalerei, die einfach grandios ist und wo auch dieses, was wir gerade sagten, mit der Leerheit in der Art der Gestaltung der Bilder direkt zu sehen und zu erkennen ist.
Jetzt müssen wir mal. Ich stelle mich hier hin.
Nee, das wird nicht reichen.
Ach so,
das ist so lang. Das ist ziemlich lang. Wenn wir das hier. Kannst du das mal abhängen?
Oder hängst du einfach über die Tare?
Oder das hat das Handy aus für ein bisschen. Nein, jetzt muss ich Ästhetik hier. Okay. Jetzt muss ich schon vor der richtigen, vom richtigen Hintergrund hängen.
Ja, das ist was Eckes.
Das ist ein Bild, das ich in Japan gekauft habe. Vor 1989, war ich glaube längere Zeit. Und das ist so eine typische Zen-Malerei. Ja? Ganz schlicht, ganz einfach. Ein paar Pinselstriche und ein Gedicht dazu. Und sonst ist Leerheit. Ja? Es ist mit nichts irgendwie, jetzt, wenn wir das vergleichen mit so einem abländischen Rembrandt. Ja, boah, da ist richtig jede Ecke ausgefüllt mit Körper, mit Masse, mit Hintergrund, hier auch, ja, in gewissem Sinne. Ja. Und hier, da wird die Kunst besteht darin, wegzulassen, nicht zu zeigen und alles in den Vordergrund zu bringen oder so, sondern möglichst weglassen, aber so weglassen, dass das, was übrig bleibt, das Dargestellte perfekt zum Ausdruck bringt. Ja? Also es ist eine unglaubliche, wieder eine Konzentration, aber auch ein Loslassen da drin. Und dasselbe dann in den Gedichten, ja, und schon in dieser Schrift auch. Diese Schrift, die sich dann in Japan entwickelt hat, die ja aus dem, also chinesischen Schrift herauskommt, die viel starrer ist. Das will ich hier mal demonstrieren. Das ist eine Kalligrafie aus China. Das ist übrigens Buddha, heißt das hier oben. Ja, haben wir jetzt keine. Das ist aus China, eine Kalligrafie. Das ist alles noch so ein bisschen sehr, also schön, sehr ästhetisch, aber noch ein bisschen, wie soll man sagen, starr. Also nicht so wie die chinesische Gesellschaft. Das ist sehr rigide, alles ein bisschen in Form gebracht, ja. Und wirkt sehr strukturiert, sagen wir mal, sehr strukturiert. Während das hier, das ist zu bespielen, und deswegen nennt man das auch Grasschrift. Ja, das läuft Gras, wie Gras oder wie Regen läuft das ja so runter. Allerdings haben natürlich diejenigen, die das lesen müssen oder wollen, auch dann Schwierigkeiten, dann auch rauszufinden, was heißt das denn überhaupt. Aber die Könner, die konnten das, ja.
Und die Schriftzeichen sind die gleichen geblieben?
Die Schriftzeichen sind sonst die gleichen. Das Witzige ist ja, heute in Japan schreiben die Japaner sogar traditioneller wie die Chinesen selber. Während China inzwischen die Schrift längst vereinfacht und reduziert hat und so weiter, behalten die Japaner an ihrer alten chinesischen Schrift noch fest. Und das ist, da tut einem wirklich jedes japanische Kind, tut mir sehr leid, sie müssen erstens die chinesische Schrift kennen, dann eine japanische Zusatzsilbenschrift, die noch da reinkommt. Drittens gibt es in Japan eine Frauenschrift. Das haben nämlich die japanischen adligen Damen am Hofe, die sich gelangweilt haben, die haben ungefähr im 12. Jahrhundert und die durften nicht schreiben und nicht lesen. Ja. Die haben eine eigene Schrift einfach erfunden und haben Frauenliteratur produziert. Ja. Romane und Liebesgeschichten, und daraus ist, also es gibt eine Frauenschrift und dann müssen sie noch lateinische Schrift lernen. Ja. Also vier Schriften, vier verschiedene Schriften.
Und diese Frauenschrift muss jeder lernen.
Die lernt heute auch jeder, ja, genau. Nicht mehr nur die Frauen, sondern jeder. Weil das jetzt inzwischen auch zur japanischen Kultur gehört, also auch um diese alten Romane lesen zu können und so. So, also wir haben die Malerei und die Malerei in diese Zen-Malerei, die sich herausgebildet hat, die ist einfach grandios und die ist sowas von originell auch und kreativ und witzig und auch frech, ja. Also in dieser Zeit schon im 12. Jahrhundert ist im Grunde das entstanden, was wir heute als Comics kennen. Ja? Also die Japaner haben dann schon jede Menge Comics gezeichnet und haben auch die Heiligen verarscht. Ja? Haben die dann alle ziemlich bescheuert dargestellt, ja, also so karikaturhaft, ja, also Heilige, die wurden auf eine Weise gezeigt, wo jeder Christ in derselben Zeit gedacht hätte, das ist ja übelschlimmste Blasphemie, ja, wie kann man einen Buddha oder einen Bodhisattva oder so dermaßen darstellen, ja, da konnten die überhaupt gar keine Hemmung, ja, und haben die auch in den alle möglichsten Grimassen und Positionen dargestellt. Und das zeigt jetzt auch so ein bisschen diesen Versuch, das harte Strenge aufzuweichen. Ja, also sowas. Und das ist der Einfluss auch des Daoismus. Da fällt mir ein, habe ich ja was ganz Wichtiges vergessen, bei China. Der Chan in China ist natürlich ganz, ganz stark vom Daoismus beeinflusst worden, ja. Also der Daoismus ist ja neben dem Konfuzianismus die zweite vorherrschende Religion, wobei man in China allerdings sagen muss, das sind nicht zwei Religionen, sondern das sind zwei Pole der chinesischen Religion. Ja, die haben sich total vermischt und überlagert. Kein Chinese unterscheidet das irgendwie und sagt jetzt, ich bin Konfuzianer oder ich bin Daoist oder so, sondern das geht ineinander über, aber es sind zwei ganz unterschiedliche Haltungen, nämlich Konfuzianismus ist Autorität, Hierarchie, Strenge, Disziplin, Prüfungen ablegen, viel Wissen ansammeln, Bürokratie und so weiter. Und Daoismus ist genau das Gegenteil, Anarchismus, Spontanität, Kreativität, in die Berge, in die Einsamkeit gehen, sich um die Städte nicht mehr kümmern und so weiter.
Und Leerheit.
Und das Dao, ist im Grunde eigentlich das, was der Buddha mit Leerheit meinte. Ja, das ist sehr, sehr nah dran.
Lama Truman hat mal gesagt, dass das Dao die Übersetzung wäre für Dharmakaya.
Echt? Ja. Aha. Also in China, ja, das kann man vorstellen, dass also aber nachdem der Buddhismus da war, genau, also im Chan, also im Chan-Buddhismus bezeichnet man das Dharma oder Buddha-Dharma, was hast du gesagt, Dharmakaya, oft mit dem Dao. Also meistens ist mit der Begriff nicht die Sanskrit-Begriffe benutzt, sondern den Begriff Dao. Ja. Jedenfalls, also in China hat man stark diese Polarität in der ganzen Gesellschaft, also Yin und Yang, kennt ihr ja, schwarz-weiß, dieser Kreis, ja, Yin und Yang. Und in Japan hat der Daoismus vor allem diese künstlerische Seite sehr gefördert. Ich lasse das mal hier rumgehen. Und was jetzt hier noch dazu kommt, ist, bei dieser Malerei und bei diesen ganzen Künstlern alle, dass im Unterschied zu den buddhistischen Formen, die aus Indien hervorgegangen sind, also mehr oder an Indien näher dran waren, in Japan und China Freundschaften eine große Rolle gespielt haben. Und das finde ich auch eine sehr, sehr schöne Seite, die mir sehr gefällt. Der Buddha selber hat sich ja nicht... für ihn war die ideale Beziehungsform zwischen Menschen nicht die Lehrer-Schüler-Beziehung, sondern die freundschaftliche Beziehung. Das, was er wollte, hat er Kalyanamitta genannt. Und Metta, haben wir schon kennengelernt, das heißt nämlich Freundlichkeit, Freundschaftlichkeit. Also ein Mitta ist ein Freund. Und ein Kalyana-Mitta, das ist schwer zu übersetzen, ein guter Freund, liebevoller Freund, ein naher Freund, ein Freund, der einen begleitet oder einen herausfordert, also wo alles drin ist, heißt aber auch schön. Also eine Kalyani ist in Pali eine schöne Frau. Ja, und also da ist sehr, sehr viel drin in diesem Wort. Und das war das Ziel des Buddha. Es gibt eine schöne Stelle im Pali-Kanon, wo der Ananda, das war ja dieser Mönch, der ihn begleitet hat viele Jahrzehnte und die Lehrreden von ihm auswendig gelernt hat. Und eines Tages sagt Ananda zum Buddha, Buddha, ist es nicht so, dass die Hälfte des Dharmas Freundschaft ist? Und dann sagt der Buddha, nicht die Hälfte, das ganze Dharma ist Freundschaft. Ja. Das war eigentlich das Ideal, das er wollte. Ja.
Aber es geht jetzt mehr um die Qualitäten, weil der Buddha hat ja auch gesagt, er hat keine Freunde, weil wenn er Freunde hätte, hätte er auch Feinde. So die,
nicht.
Also, dass man mehr auf die Qualitäten schaut,
die ja.
Freundschaft mit sich bringt, aber das auch nicht wieder zum Konzept Freundschaft macht. So.
Ja, nein, man soll nichts zum Konzept machen, aber der Buddha hat nie gesagt, dass er keine Freunde hat. Kann mich nicht erinnern an diesen Satz.
Also das wäre so eine falsche Entgegensetzung von, wenn es was Gutes gibt, muss es auch Schlechtes geben. Ja. So hat der Buddha nicht gedacht.
Ja, dieses Parteiische.
Dieses, nicht gedacht. Er ist allen Freund. Alle sind.
Ja, richtig.
Das ist halt auch das, was Gleichmut oder Ausgeglichenheit will. Ja? Also UPK, Gleichmut, allen Menschen und allen Wesen Freund sein. Aber auf unterschiedliche Art. Man kann nicht auf gleiche Art allen gleich Freund sein, sondern da muss man trotzdem Unterscheidungen machen. Ja. 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 Jedenfalls, um nochmal zurückzukommen, also es im Chan spielt die Freundschaft eine ganz große Rolle. Und vor allem waren das natürlich dann Mönche und Erwachte oder auf dem Weg dahin. Meistens geht es um Leute, die da auf dem Weg dahin waren. Und so gibt es ganz viele Bilder und Darstellungen von Mönchen, die als Freunde praktisch durch China gewandert sind oder auch durch Japan gewandert sind und da zum Teil dann auch so Art wie Clowns aufgetreten sind. Ja, sie haben dann die Leute ein bisschen verwirrt und ein bisschen Unruhe reingebracht und so und haben ihre Späße gemacht und aber auch gelehrt. Ja, also das waren ein bisschen wie in Köln Tönnies und Schäl. Ja.
Buddhistisches Kabarett.
Genau, ja, ja. Also das waren ganz kreative Leute und und die werden oft dargestellt. Also hier da zum Beispiel, es gibt ein berühmtes Mönchspaar, das heißt Han Shan und Shi Te, zwei Mönche, die so als erleuchtete Clowns gleichsam durch die Gegend gewandert sind. Das könnt ihr euch mal angucken. Ihr seht also, wie unkonventionell das gemalt ist. Und das ist 11., 12., 13. Jahrhundert. Das ist nicht 20. Jahrhundert, wie man denken könnte. Ja. Picasso oder
also
so.
Allein schon dieser Bär da vorne drauf. Ne?
Ja, ein Affe ist, ein kleiner Affe. Ja, ja, jetzt, ich merke, die Zeit läuft mir ein bisschen davon. Das ist schade. Also ich will nur ein paar Beispiele bringen. Also wir haben... Also für diese künstlerische Entwicklung. Wir haben die Malerei. Wir haben zweitens Gedichte. Die berühmte japanische Gedichtform der Haikus. Ja? Also Kurzgedichte, Dreizeiler, die auf ganz, wie soll man sagen, ganz reduzierte Weise einen Moment, einen Augenblick, also es geht wieder um dieses momenthafte Wahrnehmung eines Augenblicks, so zum Ausdruck bringen, dass man also überrascht ist, ja, also oder bewegt ist davon, ja, also man mit wenigen Worten ist plötzlich eine Landschaft oder ein Geschehen dargestellt, das einen erfasst, ja. Das sind die Haikus. Dann ist aus dem Zen heraus eine Theaterform entstanden, nämlich das No-Theater. Und No-Theater, wer das mal gesehen hat, das ist auch was unglaublich Umwerfendes. Also ich war in Kyoto im No-Theater drin gewesen, wobei zum No-Theater, das ist nicht wie bei uns, dass es mal 2 Stunden geht oder höchstens 3, sondern es geht den ganzen Tag. Von morgens, ich fängt so um 9 Uhr an und geht abends bis 10 oder 8, 8 oder 10 Uhr oder so. Mit Essenspausen da drin, dazwischen und so weiter. Und No-Theater ist irre, also die alle Bewegungen im No-Theater, die haben ja immer Masken auf und ganz bestimmte Typen und so, unglaublich langsame Bewegungen, ja, so. Und wenn sie laufen, der schiebt seine Füße so vor sich her, das ist Wahnsinn. Aber eine Konzentration, da ist man wirklich hin und weg. Theater, dann Bogenschießen, berühmte japanische Bogenschießen. Gab es ja in den 70er Jahren mal so ein Büchlein, habt ihr vielleicht schon mal davon gehört, Zen in der Kunst des Bogenschießens, war total berühmt, ja, sind wahnsinnig viele Leute darauf abgefahren. Viele sind über dieses Buch zum Buddhismus oder zum Zen gekommen. Ein Büchlein von einem deutschen Philosophen, der in den 40er Jahren in Japan war, das Bogenschießen kennengelernt hat und dann dieses Buch drüber geschrieben hat. Und das war also ein Renner, vor allem auch in Amerika, in den USA ist das, in Kalifornien, so in der Zeit ist das sehr eingeschlagen.
Dann gab es auch noch Zen und die Kugel.
Und dann wurde, genau, dann wurde alles aus als Zen und die Kunst, ein Motorrad zu warten, Zen und die Kunst des Laufens, Zen und die Kunst von was weiß ich, alles Mögliche und so. Bis zu Zen und die Kunst, die erste Million zu verdienen. Das gab es dann auch.
Aber später.
Ja, ja, und das war dann auch wieder in Japan, in Kalifornien, der sowas natürlich geschrieben hat. Dann Bogenschießen hatte ich, dann Schwertkampf natürlich, auch sehr formell und wird heute auch therapeutisch zum Teil eingesetzt, Schwertkampf, also im Schwarzwald hier in Todtmoos-Rütte, also Schwertkampf als Therapie. Dann, noch ein wichtiges, das Blumenstecken, das Ikebana, habe ich hier auch ein schönes Büchlein darüber mit wunderbaren Blumensteckbildern. Wir können das mal hier so rumgehen lassen, das hier und das hier. Und dann hier auch mit Machen wir hier noch. Dann gibt es sogar hier japanische Puppen, was auch eine hohe Kunst war. Also ich habe zu Hause Berge davon. Und dann, was mich vor allem fasziniert hat, das ist die japanische Architektur, die dann auch total einige Jahrhunderte von Zen geprägt war. Und wo die moderne abendländische Architektur, vor allem das Bauhaus, die Grundprinzipien des Bauhauses wurde aus Japan übernommen, aus der japanischen Zen-Architektur. Ja. Also viele berühmte Bauhausleute in den 20er Jahren oder vor dem Ersten Weltkrieg, die dann die ganze abendländische Kunst revolutioniert haben und Bauarchitektur revolutioniert haben, auf diese Einfachheit, Schlichtheit und so, hat man aus Japan übernommen. Aber auch viele impressionistische Künstler, Van Gogh, Monet, Cézanne und so weiter, sind alle von japanischer Kunst und Gestaltung beeinflusst worden. Ja, und dann ein ganz großer Bereich ist die japanische Gartengestaltung, also mit diesen Steingärten und Moose und Kiefern und so weiter. Da habe ich hier auch ein schönes Buch. Und Japan zu besuchen lohnt sich alleine schon wegen den fantastischen Gärten. Also in den Zen-Klöstern, ein Kloster hat einen schöneren Garten wie das andere. Und man kann in Kyoto war ja so dann die Kulturstadt in Japan, vom, würde ich mal sagen, von 800 bis, wann ist Edo zur Hauptstadt geworden?
18. Jahrhundert.
Ja, erst im 18. Jahrhundert. Also sehr lange war erst Nara, dann Kyoto die Hauptstadt und ist auch heute eine große Stadt, aber es liegt so ein bisschen in den Bergen drin und um Kyoto herum, und das ist eine sehr große Stadt, ich glaube 4 Millionen Einwohner oder so, um Kyoto herum ist ein buddhistischer Tempel nach dem anderen. Also ein ganzer Ring um die ganze Stadt herum. Ich glaube, es sind bestimmt 4000 Tempel um die Stadt herum. Und man kann praktisch um die Stadt herum gehen, von Tempel zu Tempel, von Garten zu Garten, und ist nur noch begeistert und fasziniert. Das ist unglaublich. Ja, ja, so, und dann habe ich hier so ein paar Kleinigkeiten mitgebracht. Also das, all das drückt sich im... Hier ist ein kleiner japanischer Buddha, so wie der dort aussieht. Das ist auch ein Zen-Buddha, oft sieht man eher von anderen Schulen. Dann, was habe ich hier? Ach ja, die japanische Keramik.
Übrigens, dem sieht man dann an, dass der Buddhismus über diese griechischen
genau, Ecken mit diesen Falten und so weiter.
Über die Seidenstraße nach Japan kam.
Genau. Von Gandhara aus.
Genau, dieser griechisch beeinflusste Buddha-Statuen-Stil, der bis heute bei japanischen Statuen so durchschlägt.
Genau. Also dann, Japaner haben die ganze moderne westliche Keramik geprägt. Ohne die japanische Zen-Keramik gäbe es nicht die heutige westliche. Ja, in Deutschland fast alle Töpfer und Keramiker orientieren sich heute an Japan, immer noch, ja. Und hier gerade in der Nähe, in Kandan war ja die Töpferhochburg, die ganzen Kandaner Künstler, und die sind zum Teil weltberühmt geworden, wie Bampi zum Beispiel oder Kerstan oder so, die haben alle in Japan gelernt, ja, und haben die Glasuren und die Form und dieses freie Spiel auch, dass man nicht alles, westliche Keramik ist vollgemalt, ja, mit Mustern, mit Ornamenten und so weiter. Ist auch schön, ich will das überhaupt nicht schlecht machen, ich finde es toll. Aber japanische Keramik ist ganz frei. Da wird nichts irgendwie gemalt oder so, sondern das fließt, läuft runter. Und vor allem, wenn diese Keramik gebrannt wird, der Künstler weiß vorher nicht, was rauskommt. Ja. Es ist ein Prozess, wo gleichsam diese... durch das Brennen das Gefäß sich selbst gestaltet. Ja? Und du kannst nicht vorher bestimmen, wie es wird.
Die Dynamik
also,
des Augenblicks.
Genau. Das ist also, und was auch wiederum als Ausdruck von Buddha-Natur verstanden wird. Ja. Ja? Die Natur braucht nicht den Menschen, um gleichsam richtig zu werden.
Genau.
Vergleicht es zum Beispiel mit unseren Barockgärten, ja, in Versailles und so, oder Ludwigsburg, also die alle wahnsinnig gestaltet sind und so. Ja, in Japan gibt man Impulse und überlässt dann den Dingen selbst sich zu entfalten. Und so ist es auch in der Keramik.
Generell ist das Handwerk doch in Japan ziemlich toll ausgeprägt.
Ja.
So Schreinerei,
es gibt kein Land, wo das Handwerk so ausgeprägt ist wie in Japan. Und zwar in allem, egal was es ist. Also jeder Handwerker ist dann auch ein Meister und versteht das spirituell. Also für ihn hat Handwerk eine spirituelle Bedeutung. Ja. Es ist nicht einfach nur ein Können und eine Technik, sondern es ist ein zum Ausdruck bringen der in der Natur vorhandenen Buddha-Natur. Ja. So, jetzt wollte ich eins noch zeigen. Wo habe ich das jetzt? Ach, hier, da. Wo das auch ein bisschen zusammenkommt. Da muss ich mal aufpassen. Malerei und Kalligrafie und so weiter. Wenn man in Japan einen Tempel besucht, ein Kloster, dann malen sie einem so schöne irgendeinen Spruch rein und Stempel, tolle Stempel, ja, und irgendeinen Text. Leider kann ich die alle nicht lesen. sind dann immer irgendwelche buddhistischen kurzen Zitate aus Sutras oder irgend sowas. Und in jedem Kloster, also sitzt da ein Mönch und der macht einem dann so ein Bild hier rein. Das ist ein Pilgerbuch. Und das waren also die Klöster, die ich alle in Japan besucht habe. Und das ist so ein Leporello-Buch.
Soll ich mal hier halten? Und
ja.
Musst du es aufhalten?
Genau.
Okay, unser einer als tibetischer Buddhist sammelt Einweihungen und
genau, Klöster gesammelt. Ich habe Tempel gesammelt. Und das Schönste ist, und das ist lustig, ist genau das in der Mitte, also das Kloster oder der Zen-Garten, der mich am meisten fasziniert hat. Das war der in der Mitte, der hier, exakt in der Mitte. Und das ist niemand anderer als Bodhidharma. So wird er meistens dargestellt. Ja, der Bodhidharma, cremig, mit stechenden Augen und so, kraftvoll, ja, bisschen herausfordernd, frech, unverschämt, lässt sich von niemand was sagen. Ja. Das ist Bodhidharma.
Ja. Ist ein Zettel rausgefallen?
Ja. Es sind einige rausgefallen, ja.
Na, der war echt eine Type. Wenn der hier reinkäme, da würde man erstmal denken, was will der hier? So ein Bäuchle, abgewetzte Klamotten, stechende Augen, wirres Haar, so ein richtiger Dharma-Hippie.
Was gibt's noch? Was habe ich noch mitgebracht? Hier, das ist zum Beispiel auch so nur eine kleine, ein normaler Alltagsgegenstand. Oder fehlt was?
Da ist noch was drin.
Ach, das ist ja drin. Ein normaler Alltagsgegenstand in Japan, aber ästhetisch sowas von schön. Das ist eine Lackschale, ja, und das ist der Deckel dazu. Man macht hier den Deckel so drauf. Und damit, daraus isst man morgens Miso-Suppe. Ja. Also morgens gibt es eine Tang-Suppe, also so Seetang und Miso. Und das ist zum Warmhalten. Das ist praktisch so ein alltäglicher japanischer Gebrauchsgegenstand, aber überall, er ist überall gleich, ja, sieht überall so aus. In jedem Haushalt findet man diese Schale mit Miso. Ja, und manchmal kann man da noch irgendwelche Kleinigkeiten reinmachen. Also so ist alles dort durchgestaltet von dieser Zen-Tradition und dann auch die Räucherstäbchen. Ich will das jetzt mal nicht bis in alle Einzelheiten machen. Dann hier diese Glocke, ja, die ihr schon oft gehört habt. Da habe ich den Klöppel.
Unter dem blauen, glaube ich.
Egal. Ach, hier, da. Also die ja auch einen wunderschönen Klang hat. das Besondere jetzt, an die habe ich auch dort gekauft in Kyoto, an dieser Glocke ist die Glocken, die man hier kriegt, die sind ganz hell, ja, so fast wie Gold, ja, das sind Messingglocken. Ja, hier kriegt man nur Messingglocken, das ist aber eine Bronzeglocke. Und Bronze ist das Metall, das die Buddhisten über 3000 Jahre oder 2500 Jahre am meisten geliebt haben. Also fast alle Buddha-Figuren in Asien sind aus Bronze. Und die Glocken auch, also die großen Glocken, es gibt ja riesige Glocken in den Ländern, sind immer aus Bronze. Und das ist wiederum ganz verrückt, denn die Bronze kommt woher? Aus Afghanistan. Da ist die Bronzezeit entstanden und erfunden worden. Also zum ersten Mal hat man dort die Bronze entdeckt. Und es gibt in Nara, ich komme gleich, gibt es einen riesigen Tempel, riesig groß, der ist das größte Holzgebäude der Welt. Und da ist ein riesiger Buddha drin, ein Vairochana Buddha, und der ist aus Bronze. Und der ist 800 Jahre alt. Ein gewaltiger. Boah, Wahnsinn. Ja, du wolltest was sagen.
Ich interessiere an der Entstehung der Koans.
Ach so, richtig, ja. Also es gibt noch so viel, was man dazu erwähnen müsste. Aber das ist ein guter Hinweis, ja. Also, und zwar hatte ich ja gesagt, dass in der japanischen Zen- und überhaupt Meditationstradition das Samatha ein bisschen zu stark betont wurde, ja. Und teilweise fast nur noch, oder nur das praktiziert wurde. Samatha, Samadhi, diese Konzentration, also dieser Anteil von Konzentration, weil der dann auch für die Kultur gleichsam so wichtig war. Aber das ist ja nicht das, was der Buddha oder wo der Buddha sagte, dass das zum Erwachen führt, sondern zum Erwachen führt Erkenntnis, Einsicht. Es braucht einen Weg, um die Dinge, die Wirklichkeit zu durchschauen und dann eben auch die Leerheit der Phänomene zu erkennen, ja. Und da ist jetzt, sagt zwar dieses Wort Shikantaza, da steckt ja das Samatha Vipassana mit drin, aber es kommt dann doch nicht so stark zum Ausdruck. Und deswegen hat man jetzt in Japan eine ganz andere Form gleichsam von Vipassana entdeckt oder entwickelt. Ja. Das kommt aber auch aus China schon. In China waren die Anfänge. Und das ist das sogenannte Koan. Ein Koan ist eine Frage oder Geschichte, die gleichsam unseren rationalen Geist scheitern lassen soll.
Also im Grunde ist es die Nachfolge von Nagarjuna.
Genau. Es ist der Anteil auch von Madhyamika, der dann da eine Rolle spielt, der mit reinkommt. Also im Grunde, hat man versucht, das, was Nagarjuna angefangen hat, nämlich Logik ad absurdum zu führen und jedes Denken gleichsam an sich selbst zweifeln oder verzweifeln zu lassen, hat man da zum Extrem getrieben, ja, oder zur Methode gemacht, ja. Also, so das, und das ist jetzt aber auch wiederum hauptsächlich Rinzai Zen, deren Verdienst, die haben das perfektioniert. Also, so dass ein Praktizierender oder Meditierender zuerst macht der Samatha-Praxis, bis er zu einer bestimmten Stufe der Konzentration und der Stille kommt und dann übt er Koan. Und dieses Koan ist eine Frage, die ihm sein Lehrer gegeben hat. Ja? Also beispielsweise, warum hat Bodhidharma keinen Bart? Ja? Jeder weiß, wenn ihr das... Wo ist das Ding?
Bart, ne?
Dass der Bodhidharma einen Bart hat. Ja? Wo ist das Ding? Ach, hier. Da. Jeder Buddhist oder jeder Mönch, das war ganz klar, also Bodhidharma kannten sie alle und wussten alle, wie er aussieht, ja, und er hat hier eindeutig einen Bart. Und jetzt sagt aber der Lehrer, warum hat Bodhidharma keinen Bart? Gib mir eine Antwort darauf. Dann sitzt man da. Und ich habe das ja auch viele Jahre gemacht, auch Koan-Praxis und auch dieses Koan gekriegt. Mir die Zähne ausgebissen. Und irgendwann mal fällt plötzlich der Groschen. Warum? Und das müsste eigentlich jetzt jeder beantworten können. Warum hat Bodhidharma keinen Bart? Aus dem, was wir die vergangene Zeit besprochen haben. Weil Bart und Bodhidharma Konzepte sind. Bodhidharma ist, weil Bodhidharma nur ein Name ist, ja, Nama Rupa, ja, ein Name ist, ein Konzept ist für etwas. Hat jemand schon mal Bodhidharma gesehen? Keiner hat ihn je gesehen, der ist seit 2000 Jahren tot. Ja? Also wir stellen uns irgendwas vor, wir machen eine Vorstellung, ja, von Bodhidharma, und in unserer Vorstellung hat der Bodhidharma einen Bart. Aber warum muss der einen Bart haben? Wir können ihn ja auch ohne Bart vorstellen. Ja? Das ist nur einfach eine Konvention, ja? Eine Konvention oder ein Konzept, das wir eben kulturell übernommen haben. Und wir halten uns jetzt alle dran und denken, der Bodhidharma, klar, der muss einen Bart haben. Ja? So wie Cäsar zum Beispiel, der muss kurze Haare haben, weil alle Römer hatten kurze Haare. Also, kann nicht sein, dass Cäsar einen Vollbart hatte. Ja? Und so ist es mit Bodhidharma. Also Bodhidharma ist ein Konzept und Bart ist auch ein Konzept. Ja, was ist ein Bart? Es gibt 1000 verschiedene Arten von Bärten. Ja, ich habe auch einen, der manche hat halt so einen oder so einen. Und irgendwie. Also das sind nur Konzepte und deswegen hat er keinen Bart. Ja, weil das Konzept passt nicht zu ihm. Aber jetzt kommt noch was dazu, wenn du jetzt zu dem Lehrer hingehst und sagst ihm jetzt, also in der Zen-Praxis, du hast jetzt diese Entdeckung gemacht oder ich habe die gemacht, ja, das sind ja nur Konzepte, und jetzt gehst du zu dem Lehrer und sagst, ja, weil das alles nur Konzepte sind, dann sagt er, raus, so, dann kannst du gehen und weiter meditieren.
Was ist? Darf ich die nochmal haben?
Ja, die sind heftig, die Dinger.
Die sind dafür gedacht,
ja, ja.
Das knacken zu lassen.
Genau.
Und du kannst es gut. Oder mache ich irgendwas falsch?
Du musst, ja, warte.
Ach so.
Also sie haben ja eine Längsseite und eine Schmalseite, ja. Die Schmalseiten zusammen.
Die Schmalseiten.
Aber egal. Jedenfalls, also du gehst wieder zurück, übst weiter. Du sollst keine intellektuelle Antwort geben, sondern du sollst deine Erkenntnis manifestieren. Ja, du sollst deine Buddha-Natur zum Ausdruck bringen. Und dann, nach einiger Zeit der Meditation, kam mir plötzlich wieder wirklich eine kleine Erleuchtung. Ich bin zu ihm gegangen und hab das Lied gesungen. Ach, wie gut, dass keiner weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße. Er sagte, bravo. Ja. Das sind die Koans. Und solche Koans gibt es wunderbare Geschichten. Also jetzt leider geht uns jetzt die Zeit oder ist schon längst aus. Ich könnte euch jetzt viele davon noch vorlesen. Das sind einfach direkte Erfahrungen und die sind zunächst immer absurd. Aber wenn man sie durchschaut, dann ist es klar. Ja, dann ist es völlig klar. Es ist eine Antwort, die auf eine Erfahrung, auf eine direkte Erfahrung, nein, die in einer direkten Erfahrung besteht. Ja, eine Antwort, die in einer direkten Erfahrung besteht. Das sind die Koans. Ja, also ich finde nach wie vor, ich mache ja, wie gesagt, seit etlichen Jahren jetzt Samatha Vipassana in der Theravada-Tradition. Ich finde Zen insgesamt immer noch sehr, sehr faszinierend, habe eine große Liebe zu Japan, zur japanischen Kultur und all dem. Aber was ich kritisiere und vor allem hier im Westen kritisiere, ist, der Zen, das ist dann also auch mein Abschluss, der Zen, so wie er hierher gebracht wird, funktioniert nicht oder schlecht, er funktioniert schlecht. Denn man kann nicht Leuten, Menschen, hier, die in einer europäischen Kultur aufgewachsen sind, also einer christlichen Kultur, die außerdem von Wissenschaft geprägt ist, von allen möglichen Ideologien und Traditionen und so weiter, ohne irgendwas zu erklären, sagen, so jetzt manifestiere mit deinem Körper die Buddha-Natur. Ja? Da scheitert man dran, das klappt nicht, ja? Das geht nicht. Denn du hast keine Ahnung, worum es da geht. Ja? Und was machen die Leute? Die fangen dann an und suchen nach irgendwelchen tollen Erlebnissen oder Erfahrungen und warten, dass es jetzt irgendwann mal blitzt oder knallt oder irgendwas muss da jetzt mal geschehen oder so. Und dann habe ich die Buddha Natur erlebt und meditieren dann 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre und dieses Ereignis kommt nicht. Und sind dann völlig frustriert und irgendwann mal hören sie auf. Und so geht es den allermeisten. Ja. Weil sie nämlich kein Verständnis haben für das, worum es eigentlich geht. Und das ist, denke ich, ein großer Vorteil oder eine große Kraft des tibetischen Buddhismus, dass er, und das, was wir hier auch machen, muss ich jetzt sagen, dass wir versuchen, Verständnis herzustellen. Ja? Überhaupt also Vorstellungen zu entwickeln, zunächst mal nur einfach Vorstellung, Verstehen, eine Ahnung, ein Gefühl dafür, worum geht es hier überhaupt, ja? Und das fehlt bei fast allen Zen-Lehrern. Die meisten Zen-Lehrer erklären überhaupt nichts. Sie sagen nur sitzen, sitzen, sitzen. Glücklicherweise gibt es aber Lehrer, die da auch schon Koans gelöst haben oder so, aber auch mit solchen Koans beißen sich die meisten die Zähne aus, ja. Und ich finde es klappt in Japan deswegen, weil in Japan eine buddhistische Kultur da ist, ja. Die, also früher jedenfalls, heute wird es ja auch immer weniger, aber die Zen-Praktizierenden in den letzten 1000 Jahren in Japan, die haben japanische Kultur und buddhistische Kultur von Kindesbeinen an miterlebt und in sich aufgenommen. Und dann kommt noch dazu, die meisten Zen-Mönche oder Praktizierenden in Japan sind immer Söhne von Priestern. Ja, also in Japan ist es nicht so wie in Deutschland, dass da gibt's eine Kirche und einen Pfarrer und der Pfarrer ist vielleicht mal 10 Jahre bei der Kirche und dann geht er zu einer anderen Gemeinde oder einer anderen Kirche, sondern in Japan lebt der Priester im Tempel, in seinem Tempel, ja, oder noch mehr, der Tempel gehört ihm, der gehört seiner Familie, ja, die Tempel sind Familienbesitz. Und die werden von einer Generation auf die andere weitervererbt. Ja? Und dann ist es ganz klar, du hast praktisch den Beruf Priester und das ist schon seit 600 Jahren, ist deine Familie Priester. Und dann ist natürlich selbstverständlich, dass der Sohn dann auch Zen-Priester wird oder auch eine andere Schule, egal was. Und er geht dann in das entsprechende Mutterkloster oder Schulkloster, wo er dann praktisch diese Tradition und die Meditation erlernt. Und dann, wenn er fertig ist, geht er in seinen Tempel zurück und dann macht er das Gleiche. Ja. Und damit, auf diese Weise wachsen sie in diese ganze Kultur hinein. Außerdem gehört in Japan noch dazu, was in Europa eben auch fast nicht gemacht wird, dass sie die Sutren lesen, also gemeinsam rezitieren. Also die Sutras werden rezitiert. Jeden Tag, morgens, mittags, abends werden Suttas rezitiert. Allerdings, und das ist dann wieder nicht so, das ist ein bisschen wie bei uns vor 100 Jahren in der katholischen Kirche, sie werden in einer Sprache rezitiert, die kein Japaner mehr versteht. Nämlich in Alt-Sino-Japanisch. Also das ist eine Sprache, die vor 1000 Jahren mal gesprochen wurde, die kann kein Japaner heute mehr verstehen und in dieser Sprache werden die Suttas rezitiert. Aber das spielt dann auch überhaupt keine Rolle. Die sagen dann alle, es ist der Klang. Der Klang macht es ja. Du brauchst gar nicht verstehen, worum es da geht. Und das Verständnis, das wird dir eher durch lockere Gespräche oder zu Hause oder sonst irgendwie beigebracht.
Der lebt
dann
nicht zölibatär, wenn er
wieder
so wollen.
Früher gab es natürlich in Japan auch Mönche, also oder genauer gesagt, genau bis 1850 gab es auch in Japan buddhistische Mönche und Nonnen. Aber der Kaiser, der im 19. Jahrhundert Japan modernisieren wollte, der hat ja brachial modernisiert, der hat allen Mönchen das Zölibat verboten und hat sie gezwungen zu heiraten.
Welch ein Chor.
Genau. Also seither müssen alle sogenannten Zen-Mönche, deswegen ist es auch völliger Blödsinn, wenn hier dann im Westen Leute rumlaufen mit einer Robe und sagen, ich bin Zen-Mönch. Es gibt gar keine Zen-Mönche. Ja. Die sind das verheiratet. Ja,
und Frauen gibt es auch in dieser Organisation?
Ja, es gibt auch Frauen. Ja. Es gibt auch Zen-Lehrerinnen. Also es ist eigentlich eher eine Laienpraxis. Man kann sagen, es ist ein Laienbuddhismus und das Mönchtum existiert gar nicht mehr. So, das ist sehr unvollständig, aber damit werde ich jetzt mal Schluss machen.
Ich würde auch sagen, wir meditieren ganz kurz danach können wir uns noch weiter austauschen, oben in die Bibliothek gehen und. Okay, ja. Und es wird einen Moment geben, wo ich dich bitte, die zu benutzen.
Wir sind jetzt mit geradem Rücken
und üben, wie die Buddhisten in Indien, in China, in Japan, in Korea vor 1000 Jahren und heute die Aufmerksamkeit richten wir auf den Atem. Wir sind in jedem Augenblick von Atmen gewahr. Nachdem sich geistige Ruhe eingestellt hat, ist der Buddha unter uns präsent. Er sitzt hier mitten unter uns und ihm gegenüber sitzt Bodhidharma. Beide in Meditationsstellung. Beide schauen sich an und lächeln. Und dann steht Bodhidharma auf, um uns sein Dharma zu schenken. Er kommt direkt vor uns und fordert uns heraus, unser peinlichstes Konzept, unsere peinlichste Gewohnheit, das, was wir am liebsten verstecken würden, weil es wirklich so doof ist, das als Geschenk vor ihn hinzulegen. Und dann schaut er und lacht und haut es mit der Hand in 1000 Stücke. Fliegt in alle Richtungen davon und plötzlich ist Raum. Wo vorher dieses Konzept, diese Gewohnheit war, ist jetzt Raum. Guckt er uns an, lacht, klopft uns auf die Schulter und setzt sich wieder dem Buddha gegenüber. Und dann summt der Buddha das Mantra, mit dem er den Segen gibt, dass uns unser Weg gelingt. Und mit dem Mantra kommt der Segen rüber. Das Mantra heißt auf Deutsch, geh weiter, geh noch weiter, geh über alles hinaus bis zum Erwachen. Theata om gate, gate, paragate, parasangate, bodhisoha. Und dann steht der Buddha auf und kommt zu uns und gibt den Segen nochmal, dass wir sicher sind, wir haben den Buddha bei uns, wenn wir diesen Weg gehen. Der ist da, sobald wir an ihn denken. Theata om gate, gate, paragate, parasamgate, bodhisoha. Und dann gibt er den Segen ein drittes Mal und wir nehmen ihn mit, diesmal für alle, denen wir werden helfen können, wenn wir Verwirklichung erlangt haben. Die sitzen virtuell hinter uns und zählen auf uns. Theata om gate, gate, paragate, parasamgate, bodhisoha. Dann lösen sich Buddha und Bodhidharma in Licht auf und sind im Raum als Inspiration präsent. Überall, wo Raum ist, sind sie als Inspiration präsent. Sie sind da, wenn wir sie brauchen und wenn wir an sie denken. Wir wünschen, dass all das Gute, das heute Abend entstanden ist, nicht nur uns selber hilft, sondern für alle Wesen nützlich wird, um Leid zu überwinden und Glück zu erlangen. Das Erkennen vom Geist. Danke, lieber Johannes, für diese Entführung in die ganz andere buddhistische Welt.
Ja, ja, genau.
Und wir haben nur noch hier und oben gibt es Bücher. Wir haben tatsächlich einen halben Regalmeter über Zen und noch einen halben Regalmeter über Japan, wenn es interessiert. Und sonst sehen wir uns nächste Woche wieder. Da ist Fastnacht. Hm. Wir sehen uns trotzdem. Also wir machen unseren Dienstagabend, als wäre nichts.
Wir lassen es.
Wie du willst.
Also, Kostüm zwei.
Nein, wir haben kein Kostüm zwei. Dann danke fürs Dabeisein. Gute Zeit. Man sieht sich wieder. Nächstes Mal ist, glaube ich, Buddha Maitreya und diese Übertragung. Also da gucken wir dann, wir hatten jetzt Theravada, wir hatten Zen, wir gucken dann nochmal in die Grundlagen dessen, was für den tibetischen Buddhismus so wichtig ist. Was trägt als Idee, als Inspiration, als Übertragung im tibetischen Buddhismus. Gute Zeit und bis dann.
Danke.